Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zum Thema das Werk des Heiligen Geistes, die Liebe zur Kirche. Wir schauen zurück auf die Theologische Sommerakademie 2015. Veranstaltet wird die Theologische Sommerakademie vom Initiativkreis katholischer Laien und Priester in der Diözese Augsburg. Und 2015 stand sie unter dem Thema Gemeinschaft der heiligen Zeugen der Kirche. Prälat Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatiker der Uni Augsburg, sprach über das Thema das Werk des Heiligen Geistes, die Liebe zur Kirche.
Häufig wird in Bezug auf die Weise des Wirkens des Heiligen Geistes Johannes 3,8 zitiert. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, du weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. Sicher, der Mensch kann das Wirken Gottes nicht erfassen und seine Pläne nicht durchschauen. Und er muss deshalb immer auf den größeren Gott hin offen sein. Aber Johannes 3,8 wird wohl deswegen so häufig zitiert, weil diese Stelle aus dem Kontext des Johannesevangeliums herausgenommen den Eindruck erweckt, der Geist sei nur mit einem richtungslosen Brausen, nicht woher, nicht wohin, vergleichbar. Das heißt, entscheidend seien die Begeisterung, das Engagement, der Dynamismus als solcher, aber darüber hinaus gibt es kein Kriterium für die Echtheit des Geistes. Also für den Geist kann man nicht sagen, ob er da ist, sondern nur wenn etwas dynamisch wirkt, dann sei der Geist da. Und das will ich nun zunächst erklären mit einem Hinweis auf die Geschichte. In der Kirchengeschichte begegnen wir immer wieder mehr oder weniger stark deutliche Tendenzen, den Heiligen Geist aus der Einbindung ins heilsgeschichtliche Christusereignis zu lösen. Also das ist für den ersten Vortrag jetzt das Problem, dass man sagt, Jesus Christus und der Heilige Geist haben wenig miteinander zu tun. Und zum ersten Mal begegnet uns das im 1. Korintherbrief. Die Gemeinde von Korinth ist unserer Zeit nicht fremd und nicht unähnlich. Sie war gespalten durch viele Parteiungen und Klassendünkel. Jeder hat gesagt, ich habe ein Charisma und mein Charisma ist besser als deines. Also die einen, ich habe die Sprachengabe, ich habe die Wunderheilung, ich habe die Möglichkeit, gut zu predigen und so weiter. So haben sich eben die einzelnen Charismen Händel geliefert. Rechtshändel wurden vor staatlichen Gerichten ausgetragen. Also Paulus klagt, er sagt, habt ihr nicht vernünftige Leute unter euch, die schlichten können? Dann, ohne Bedenken nahm man an der Eucharistie teil und am Serapiskult. Großzügig übersah man sittliche Missstände. Ein Mann lebte mit der Frau seines Vaters zusammen. Was damit gemeint war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es nicht seine Mutter, sondern der Vater hat wieder geheiratet und dann war die zweite Frau natürlich für den jungen Mann interessanter und er auch für sie. Und das also sind so Missstände in Korinth, die Paulus anspricht. Dann die Ehepartner haben sich getrennt und wieder geheiratet. Und so eben das Durcheinander. Die Sünde konnte die prinzipielle Überlegenheit des Charismatikers nicht mehr stören. Alles ist mir erlaubt, sagten die Korinther und hielten es für gleichgültig, ob jemand mit der Frau seines Vaters zusammenlebt, sich wieder verheiratet, in Unzucht lebt, am Serapiskult teilnimmt, der etwas ängstliche Bruder Ärgernis nimmt. Ob bei der Eucharistie der eine hungert und der andere gut ist. Die Wurzel für die Entgleisung sieht Paulus in einer bedenklichen Glaubenshaltung. Also die Glaubenshaltung der Korinther, die zunächst fremdartig anmutet, aber nicht unmodern ist. Man glaubte im Vertrauen auf Taufe und Charisma bereits im messianischen Endzustand zu sein, in der nicht mehr zu erschütternden neuen Schöpfung zu leben. Man verkehrte ja bereits mit den Engeln, Engelsprache hat man gesprochen. Und die Geheimnisse Gottes kennt man. Die Auferstehung wurde spirituell gedeutet. Sie sei bereits geschehen und ein Gericht sei nicht mehr zu fürchten. In solchen intellektuellem Selbstbewusstsein und im enthusiastischen Gefühl der Überlegenheit glaubte man, bestehende Missstände als zweitrangig betrachten zu dürfen. Demgegenüber berichtigt Paulus das Missverständnis bereits in der vollendeten Endzeit zu leben. Die Kirche sei zwar Vollversammlung Gottes, Leib Christi mit verschiedenen Gliedern, Tempel des Heiligen Geistes und hat Teil an Tod und Auferstehung Jesu Christi, aber sie ist im Gegenteil zur Auffassung der Korinther noch nicht im endgültigen Endzustand. Die Auferstehung der Heiligen ist nicht spirituell, sondern realistisch zu verstehen und steht doch noch aus. Ebenso betont Paulus das noch kommende Gericht. Deshalb verlangt Paulus, den Unzuchtsünder auszuschließen, damit er umkehrt und gerettet werde, sich vor dem Empfang der Eucharistie zu prüfen, denn man könnte sich auch das Gericht essen und trinken und in der Rennbahn so zu laufen, dass der Preis erlangt werde. Die meisten Juden, die zum heiligen Volk gehörten, sagt Paulus, seien in der Wüste umgekommen und nicht ins gelobte Land gekommen. Das gibt Paulus zu bedenken. Das Heil ist also noch kein sicherer Besitz, sondern gefährdet. Gegenüber den auf ihren persönlichen Geistbesitz und unmittelbare Erleuchtung stolzen Korinthern beruft sich Paulus auf Jesus Christus, näherhin auf seinen Tod, seine Auferstehung. Jesus Christus sei gekreuzigt worden, nicht Petrus, nicht Paulus, nicht Apollo. Sein Kreuz widerspricht jeder menschlichen Weisheit. Im Namen des Herrn soll der Unzuchtsünder ausgeschlossen werden. Paulus geht auch auf die Scheidungsfrage ein. Wörtlich, den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr. Die Frau soll sich vom Mann nicht trennen, ist sie aber getrennt, so bleibe sie ehelos oder versöhne sich. Die Starken mögen bedenken, dass nicht durch ihre selbstbewusste Erkenntnis der Schwache ins Verderben geht, um dessen Willen ja Christus gestorben ist. Bei der Eucharistie, bei der Auferstehung, verweist Paulus auf die Überlieferung. Den selbstbewussten Korinthern stellt Paulus gerade seine eigene, vom Kreuz gezeichnete Existenz gegenüber. Obwohl Apostel mit Autorität, ist er doch ein Schauspiel geworden und töricht um Christi willen. Er ist verflucht, er ist gelästert und verfolgt. Das Kreuz Christi, der für die Schwachen und Sünder gestorben ist, wird daher zum Maßstab jedes Charismas. Das höchste Charisma ist deshalb die Liebe, die wie Christus erträgt. Wörtlich, wenn ich mit Engelszungen rede, also das waren die Charismatiker, Prophetengabe besitze, alle Geheimnisse weiß und die Erkenntnis um Berge versetze, doch Liebe nicht habe, dann bin ich praktisch wie ein tönendes, wie eine tönende Glocke. Die Liebe übt Nachsicht, übt Güte, ist Güte. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht an. Sie trägt alles, sie erhofft alles, sie duldet alles. Die Darstellung der Antwort des Apostels Paulus, der gegen die pneumatische Gottunmittelbarkeit, ich habe also direkt meinen Kontakt mit Gott, dagegen sagt Paulus, es muss das Heil und auch der Geist mit Christus zu tun haben, mit durch Christus vermittelt sein. Paulus stellt Jesus Christus in die Mitte. Dass eben nicht das Charismatische entscheidend ist, sondern die Christozentrik. Eine ähnliche Auffassung finden wir im ersten Johannesbrief. Ich will nicht mehr darauf eingehen. Wird von den Korinthern und Doketen in je ihrer Weise das irdische Sein und Handeln Jesu abgewertet und geleugnet, so entstand im 2. Jahrhundert die Bewegung der Montanisten. Ihr Begründer Montanus gab sich als Instrument des Heiligen Geistes aus und sagte, es gibt nach dieser Epoche von Jesus Christus, also diese Christuszeit, gibt es nun eine Zeit des Heiligen Geistes. Es gibt drei Zeitalter. Und in diesem Zeitalter ist natürlich all das, was Jesus Christus gesagt und getan und dargestellt hat, vergangen. Also es sind auch die Sakramente, die leibliche, die Inkarnation ist nicht so wichtig. Man sagt dann, Jesus habe keinen echten menschlichen Leib gehabt, sondern nur einen Scheinleib. Diese Leute nennt man Doketen, Doketen, Scheinanhänger sozusagen. Die Montanisten gehen von der Aussage aus im Johannesevangelium, ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand senden. Und der andere Beistand, das ist eben der Beistand, der durch Montanus gekommen ist. Und dieser Beistand wird immer bei euch bleiben. Dass sich die Montanisten auf solche Stellen für ihre Irrlehre stützten, hat dann der römische Presbyter Gaius gesagt, das Johannesevangelium gehört gar nicht in das Neue Testament und hat dieses Evangelium verworfen. Es gab also in der alten Kirche schon ziemliche Reibereien und ziemliches Durcheinander. Der Heilige Geist schließt also nicht das Sein Jesu auf, sondern der Heilige Geist ist eine neue Offenbarung Gottes. Inkarnation, Menschwerdung, die Menschheit Christi sind für die Erlösung zweitrangig. Mit Menschwerdung und Sakramenten hat der Montanismus weniger zu tun, so sagt man. Also nicht die Lossprechung durch einen Bischof ist entscheidend, sondern eben es gibt überhaupt keine Vergebung der Sünden, die nach der Taufe begangen wurden. Ähnlich dachte nun im Mittelalter ein Joachim von Fiore. Er war Abt in einem süditalienischen Kloster und er sagt, nach dem Reich des Vaters, Altes Testament, und dem Reich des Sohnes, Neues Testament, kommt nun der Zeitpunkt, das Reich des Heiligen Geistes. Das Dritte Reich. Und man ging aus von der franziskanischen Bewegung. Wenn Sie in Assisi waren, können Sie Darstellungen finden, dass Franz von Assisi in den Himmel auffährt. Das ist also eine Angleichung und Nachbildung der Himmelfahrt Christi. Franz von Assisi galt nun für die Spiritualen. in seinem Orden als Symbol für die Ankunft des neuen Reiches für den Heiligen Geist. Und man hat in diesem Zusammenhang natürlich die Kirche mit ihrer Sichtbarkeit abgewertet. Zum Teil waren die Vertreter der Kirche selber schuld, weil man sehr weltlich gelebt hat und deshalb erwartete man ein neues Reich des Heiligen Geistes. Nun schauen wir in das Johannesevangelium. Dort wird gesagt, dass eben der Beistand, der Heilige Geist, Dinge verkünden wird, die von Jesus kommen. Er wird von meinem nehmen. Er wird nun euch es verkünden. Er wird mich in die Herrlichkeit setzen. Der Heilige Geist wird ganz christologisch erklärt. Mich in die Herrlichkeit setzen, das heißt, er wird mich, der ich ein Kreuz trage, der ich als Mensch da lebe und manchmal hungere und dürste, er wird mich in die Herrlichkeit stellen, damit man erkennt, dass der Gekreuzigte nicht ein Verbrechertyp ist, sondern eben die Offenbarung Gottes in seiner Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Also das zu erkennen, ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Im Johannesevangelium ist der Geist der Wahrheit, der in die volle Wahrheit einführt, eben der Heilige Geist. Und er ist nicht eine neue Stufe über Christus und nach Christus, sondern der Heilige Geist ist eine Größe, die Christus mir aufschließt. Und dieses Aufschließen war ja noch notwendig nach Ostern. Denken Sie, die Emmaus-Jünger sagen, wir haben gehofft, dass ihr das Reich Israel wiederherstellt. Also die Jünger haben auch nach Ostern noch nicht die Sendung Jesu verstanden, sondern haben immer gedacht, jetzt kommt das neue Reich Israel. Und sogar in der Apostelgeschichte wird dann von den Jüngern gefragt, wirst du in dieser Zeit das Reich Israel wiederherstellen? Und er sagt, euch ist es nicht gegeben, Zeit und Stunde zu wissen. Also darüber wird nichts gesagt. Und Jesus sagt zu den Jüngern, geht nicht weg von Jerusalem, denn ihr habt ja noch nicht die Kraft von oben empfangen. Wenn sie weggegangen wären von Jerusalem ohne Heiligen Geist, dann hätten sie Jesus nicht richtig verstanden, aber auch nicht verkünden können. Deshalb sollten sie warten. Nun kommen wir zu einem dogmatischen Thema, das sogenannte Filioque, der Filioque-Streit. Es gab ein Konzil, das Konzil von Konstantinopel 381, das die Gottheit des Heiligen Geistes definiert hat. Und spät wurde dann in Toledo in Spanien diesem Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, wurde noch ein Zusatz angehängt, nämlich den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohne ausgeht. Und da hat der Ostern nun im 9. Jahrhundert gesagt, das ist eine Ergänzung, ein Zusatz zum Konzil von Konstantinopel 381 und das ist heretisch. Und da gab es nun einen Streit um das Filioque. Kann man sagen, der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus, von beiden? Und in diesem Streit hat nun der Osten, also Konstantinopel, behauptet, der Heilige Geist ging nur vom Vater aus. Also ektu patros monu, allein vom Vater. Und der Westen hat seit dem 6. Jahrhundert im Glaubensbekenntnis bekannt, er geht aus vom Vater und vom Sohn. In diesem Streit ist bis jetzt noch keine Regelung getroffen worden, keine Übereinkunft. Aber es haben die Päpste der letzten Zeit immer wieder bei ihrem Besuch in Konstantinopel auch das östliche Glaubensbekenntnis gebetet, weil nämlich im Konzil von Konstantinopel, so sagt der Westen, schon der Hervorgang vom Sohn auch mitgelehrt wird. Denn das kann man aus den theologischen Schriften der damaligen Theologen erkennen, dass die durchaus auch klar den Hervorgang vom Sohn gelehrt haben. Nun, dieser Filioque-Streit ist insofern auch heute noch wichtig, weil die Frage lautet, geht nun der Heilige Geist vom Sohn aus? Versteht er ganz den Sohn und führt zum Sohn hin? Es wird auch heute oft dieser Hervorgang vernachlässigt, weil man sagt, dann haben wir einen Geist, der lebendig ist, der engagiert wirkt, aber wir brauchen nicht mehr vom Kreuz Christi reden. Das Kreuz ist nach wie vor immer ein Streitpunkt, auch für uns Christen. Also müssen wir auch ein Kreuz annehmen und tragen, müssen wir dazu bereit sein. Und in diesem Zusammenhang sagen nun jene, die das Filioque leugnen, also wir haben einen frohen und herrlichen Glauben, aber vom Kreuz wollen wir nicht so viel hören und deshalb also können wir auf das Filioque verzichten. Der Heilige Geist geht also vom Vater allein aus. Wenn man sagt, er geht vom Vater und vom Sohn aus, so würde der Heilige Geist auch zum Sohn hinführen und es wäre somit die Kreuzestheologie in eine Primatologie eingeschlossen. Das ist bis heute eine Diskussion. Die Sendung des Heiligen Geistes ist also die Sohnesoffenbarung zu verstärken und zu unterstreichen. Das kann man aus den Paulusbriefen erkennen, der oft spricht vom Geist des Vaters, vom Geist Gottes und auch vom Geist Christi. Und das zeigt auch das Johannesevangelium und schließlich auch das Lukasevangelium. Der Geist führt die universale Bedeutung Christi in den Mittelpunkt. Zunächst wird deutlich, dass die Jünger auch nach Ostern immer noch die jüdische Hoffnung hatten, aber nach der Geistsendung gingen sie hinaus und haben Christus verkündet als den, der das Heil bringt und der das Heil ist. Und nun zum eigentlichen Thema, die Liebe zur Kirche als Echtheitskriterium meines Glaubens. Also, es ist heute üblich, immer wieder an der Kirche Kritik zu üben. Diese Kritik ist nicht falsch, ist nicht unerlaubt. Denn es ist sicher manches auch in der Kirche nicht in Ordnung. Aber es geht darum, ob diese Kritik auch von einer tieferen Liebe zu Christ, zur Kirche getragen ist. Nun würden die meisten sagen, ja, ich liebe die Kirche, ich möchte ja die Kirche reformieren. Und deshalb immer die Frage, ist die Liebe nun zur Kirche echt, wenn sie nicht die ganz konkrete Kirche liebt? Die ganz konkrete Kirche, die natürlich auch Missstände kennt und Missstände in sich hat, die Leugner des Hervorgangs des Geistes von Christus, also die Anhänger des Joachim von Fiori oder die Montanisten, haben der Kirche nicht mehr die Sündigkeit zugestanden, als ein Kirchenmitglied darf nicht mehr sündigen. Es gibt deshalb auch keine Sündenvergebung. Wer so sündigt, der ist praktisch nicht mehr in der Kirche. Nun, Kirche lieben heißt auch, die Kirche lieben trotz der Sünde in ihr. Johannes sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, wobei für Johannes die Welt nicht die ideale Welt ist, sondern eine Welt der Sünder, in der auch Sünder leben. Dem aber gilt diese Liebe Gottes. Sie gilt nicht nur Fremden und Gerechten, sondern Sündern, die ihn ablehnen, die ihn aus dem Weg räumen wollen und die ihn sogar hassen. Das bringt Paulus in Römer 5,5 zum Bewusstsein. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ist doch Christus für uns Gottlose gestorben zu einer Zeit, da wir noch schwach waren. Denn schwerlich wird einer für einen Gerechten sterben. Für den Guten zu sterben, dürfte vielleicht einer auf sich nehmen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus ist gestorben nicht für einen Gerechten oder für einen Freund, das könnte man noch besser verstehen, obwohl es unwahrscheinlich und selten wäre, sondern für einen Gegner, die Liebe zu einem, der einen kreuzigt. Gott liebt nicht nur die Vollkommenen, sondern auch die Unvollkommenen, damit sie von dieser Liebe angesprochen vollkommen werden. So heißt es im Epheserbrief, Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, nicht weil sie vollkommen war, sondern um sie heilig und rein zu machen und so für sich die Kirche herrlich erscheinen zu lassen, ohne Flecken, ohne Falten, dass sie heilig sei. Diese Liebe Gottes zu den Unvollkommenen, sogar zu seinen Feinden, ist menschlich unvorstellbar. Um sie zu erfassen, bedarf es des Heiligen Geistes. In ihm ist Gottes Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Jesus hat die Kirche geliebt, nicht als Gemeinde der Vollkommenen, sondern als Gemeinde jener, die es werden wollen. Darum bereitet er sich die Unvollkommenen. Die Liebe Gottes ist immer eine gekreuzigte. Und deshalb hält Paulus im 3. Kapitel des geistseligen Korintherbriefes den Korinthern vor Augen, dass alles Zungenreden, alle Prophetengabe und Wunderkräfte nichts wären ohne die Liebe. Die Liebe übt Nachsicht, sie in Güte handelt die Liebe, sie macht sich nicht groß, sie hat nicht Freude am Unrecht, freut sich jedoch an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So gilt für die Christen, ertragt und verzeiht einander, der Herr hat euch, wie der Herr euch verzieht, so sollt auch ihr es tun. Wir alle bitten um die Vergebung der Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Den Rigoristen, wie den Montanisten und den Franziskaner-Spiritualen, fehlte dieses Gespür für ihre eigene Unvollkommenheit. Wer nach der Taufe eine schwere Sünde begangen hat, wurde von den Novatianern, dieser Sekte aus der Mitte des 3. Jahrhunderts, nicht mehr zu den Sakramenten zugelassen. Die Novatianer lehnten das Bußsakrament ab, das heißt die zweite Vergebung nach der Taufe. Ebenso die Donatisten im 4. Jahrhundert. Augustinus und andere nannten diese Härte ein Rigor Hereticus. Der Heretiker, sagen sie, der ist immer streng. Der kennt nur Schwarz und Weiß. Und das eigene Kennzeichen des Heretikers ist die Ungeduld. Während für die Heiligen kennzeichnet ist die Geduld. Es wird von Augustinus Lukas 8,15 zitiert. Sie bringen Frucht in Geduld. In Geduld, das heißt im Lateinischen impatientia, im Leiden können, in der Beharrlichkeit, wird also die Haltung des Christen gesehen. Im Traktat 32 über das Johannesevangelium kam Augustinus auf das Pfingstwunder zu sprechen. Nach Augustin empfängt nicht den Heiligen Geist, wer nicht Glied der Kirche ist. Ein solcher ist von der Einheit der Kirche getrennt, die alle Sprachen spreche. Die Frage, ob außerhalb der sichtbaren Kirche der Heilige Geist nicht empfangen werden könne oder der Geist nicht auch vorbereitend zur Kirche hinführt, sei hier nicht weiter verfolgt. Augustin fährt aber fort, auch wir haben den Heiligen Geist empfangen, wenn wir die Kirche lieben. Wenn wir durch die Liebe vereint sind, wenn wir uns des katholischen Namens und Glaubens erfreuen. Lasst uns glauben, Brüder, in eben dem Maße, als einer die Kirche liebt, hat er den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nämlich gegeben worden zur Offenbarung. Wir haben also den Heiligen Geist, wenn wir die Kirche lieben, und wir lieben sie, wenn wir in ihrer Gliederung und Liebe verbleiben, das heißt in der sichtbaren Kirche verbleiben. Dass die Liebe zum Heiligen Geist gehört, höre auf die Apostel. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Der Heilige Geist ist die Liebe als Geduld. Der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Er ist die Gabe Gottes, die der Sohn durch seine Hingabe am Kreuz den Menschen erwirkt hat. Und deshalb, wie aus den lukanischen und johannäischen Schriften hervorgeht, ein Ostergeschenk des Erlösers. Es gab und gibt im Verlauf der Kirche vielerlei Tendenzen, die Verbindung von Jesus Christus und dem Heiligen Geist zu lockern. Ich habe ja darüber schon deutlich gesprochen. Und den Geist gleichsam eine unabhängige Stellung einzuräumen. Der menschliche Geist fühlt sich dann freier, sowohl von der Bindung an die Gestalt des Sohnes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, als auch von der Verpflichtung auf das Kreuz. Der Wind weht, wo er will, diese Zuwendung zum Geist ist aber oft vom Zug zur geistigen Kirche, also zu einer Kirche ohne Sakramente, ohne Hierarchie und ohne die Makel der sichtbaren, konkreten Kirche begleitet. Trotz des ethischen Rigorismus kann die Zugehörigkeit zur nicht feststellbaren Geistkirche, wer gehört also zur Geistkirche, das kann man ja nicht klären. Es gehört zur größeren Freiheit und zur größeren Unbestimmtheit. Man denke nur an die vielen gnostischen Richtungen im Altertum. und zu einem gewissen Vagismus. Da ist alles irgendwie noch tragbar. Die katholische Kirche hat das Neue Testament, und zwar zu Recht, immer in dem Sinn verstanden, dass der Heilige Geist in innerer Zuordnung zum Werk Jesu Christi gesehen werden muss. Der Heilige Geist bewirkt schon schöpferisch die Menschheit Jesu, also geboren aus Maria der Jungfrau durch das Wirken des Heiligen Geistes, und öffnet die Augen für die Tiefe und die Universalität dieses Menschen, der nicht nur Mensch ist. Der Geist lässt das Kreuz und die Liebe Gottes tiefer verstehen. Sonst wäre das Kreuz nur Torheit und Ärgernis. Er bricht auf die Kälte und die Selbstversponnenheit des Herzens, und es schmelzt die Liebe Gottes den Sünder auf. Er lässt die Liebe Christi zur gebrechlichen Kirche erkennen, die er ganz als seine Braut bis zur Hingabe liebt und die aus dieser Liebe trotz ihrer Schwächen immer wieder Zuversicht und Trost schöpft. Ihr Haupt nämlich ist der innerste Kern der Kirche. Dieses Haupt ist heilig. Dieses Haupt sendet immer wieder den Heiligen Geist, der es aufschließt und seine liebende Antwort weckt. Und dieses Haupt ist der eigentliche Spender der Sakramente und erneuert die Kirche immer wieder vom Ursprung her. Die Heiligkeit der Kirche wird jedoch immer wieder durch die Sünder und die Sünden verdeckt. Die Kirche darf deshalb nicht den Weg der Sekten gehen und Kirche der Reinen werden wollen. Es ist zwar richtig, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind, aber die Kirche der Reinen, wo also nur Heilige, also im strengen Sinn, im großen Sinn Heilige leben, diese Kirche, die eigentlich keine Sünder mehr in sich schließt, die, wie es im Evangelium heißt, das Unkraut aus dem Weizen aussondern will, diese Kirche ist auch in dieser Zeitepoche nicht tragbar nach dem Evangelium, denn die Kirche braucht eben immer die Geduld auch mit den Schwachen und mit den Sündern. Das erste Zitat dafür sei Augustinus entnommen. Die du anklagst, überführst du nicht. Wenn du nur anklagst, du bist Sünder, die überführst du nicht, die gewinnst du damit nicht. Man gewinnt nicht durch Anklage. Aber indem du vorzeitig austrittst und dich abschneidest, überführst du dich selbst. Das zweite Zitat sei Bernanos, Georges Bernanos, einem französischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts entnommen. Er führt einen Vergleich zwischen Luther und Franz von Assisi durch. Und er schreibt dazu: Man reformiert die Kirche nur, indem man für sie leidet. Man reformiert die Laster der Kirche nur, indem man das Beispiel ihrer heldenhaftesten Tugenden gibt. Möglicherweise empörten die Ausschweifungen und die Simonie der kirchlichen Würdenträger den heiligen Franz von Assisi nicht weniger als Luther. Es ist sogar sicher, dass er härter darunter litt, denn er war ganz anders veranklagt als der Mönch Luther. Aber er hat die Ungerechtigkeit nicht getrotzt. Er hat nicht versucht, ihr die Stirn zu bieten. Er hat sich in die Armut gestürzt. Er hat sich und die Seinen so tief wie möglich in sich eingetaucht, wie in die Quelle aller Vergebung, aller Reinheit, anstatt zu versuchen, der Kirche die ungerecht erworbenen Güter zu entreißen, hat er sie mit unsichtbaren Schätzen überschüttet. Und unter den sanften Händen dieses Bettlers hat der Gold- und Unzuchthaufen zu blühen angefangen, wie eine Hecke im April. Sicher, auch der härteste Kirchenkritiker wird behaupten, dass er die Kirche aus Liebe kritisiere. Und es ist nicht leicht, das zu widerlegen. Und doch besteht ein Unterschied, so Bernanos, zwischen einer Kirche, die tatsächlich mitleidet und an der Kirche leidet. Das ist die Liebe, die mitleidet und an der Kirche leidet. Und einer letztlich an sich selbst und an der eigenen Unfähigkeit zur Liebe leidende Haltung. Also in dem Maße, wie einer die Kirche liebt, in eben dem Maße hat er den Heiligen Geist. Echte Liebe trennt sich nicht, tritt nicht aus, sondern geht noch mehr hinein und leidet in ihr, an ihr mit Christus. Vielen Dank.
Professor Anton Ziegenaus mit seinem Vortrag von der Theologischen Sommerakademie 2015, das Werk des Heiligen Geistes, die Liebe zur Kirche. Veranstaltet wird die Theologische Sommerakademie vom Initiativkreis katholischer Laien und Priester in der Diözese Augsburg. Wenn Sie sich für diese Gemeinschaft, für diesen Initiativkreis der katholischen Laien und Priester in der Diözese Augsburg interessieren, dann schauen Sie einfach ins Infofeld zur Sendung. Dort haben wir auf die Homepage des Initiativkreises katholischer Laien und Priester in der Diözese Augsburg auch verlinkt. Wenn Sie möchten, es gibt CD und Podcast von dieser Sendung auf dem üblichen Weg. Schauen Sie auch dazu auf horeb.org. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.